Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Schönen guten Abend.
Und Herr Pähler.
Ich grüße euch. Hallo. Was ist von Elon Musks Glaubwürdigkeitscheck für Journalisten zu halten?
Was ist aus dem Hype um Fake News geworden?
Wie arbeitet es sich als Chief Verification Officer bei der deutschen Presseagentur?
Und welche Tricks sollten Journalisten haben, wenn es um das Überprüfen von Inhalten aus dem Netz geht?
Antworten, die kommen von dem dpa-Journalisten Stefan Voss. Er ist unser Gast heute Abend in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Bevor wir zu den Inhalten der heutigen Ausgabe kommen und ab Mitternacht ja die Datenschutzgrundverordnung wirksam wird, hier noch eine wichtige Meldung für unsere Hörer. Damit ihr auch nach dem 25. Mai 2018 im Rahmen dieser Sendung journalistisch aufbereitete Informationen zu aktuellen Themen und Entwicklungen der Medienwelt erhalten könnt, benötigen wir eure Einwilligung zur Nutzung eurer personenbezogenen Daten. Diese sind allein zum Zwecke der akustischen Zuführung unserer Sendungsinhalte notwendig und werden von uns auf der Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Damit wir euch weiterhin mit Hilfe dieses Mediums kontaktieren dürfen, sprecht bitte jetzt laut und deutlich folgenden Satz. Ich willige ein, dass Deutschlandfunk Nova mir per DAB Plus, DVB-S, Internet-Livestream, DVB-C im Kabelnetz oder per RSS-Feed redaktionell aufbereitete Audioinhalte zu Medienthemen im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Informations- und Bildungsauftrags
des Veranstaltenden... Stopp, das ist nicht dein Ernst, oder?
Wieso? Sicher ist sicher, oder?
Raus, komm, Herr Pellers.
Komm, besser ist es doch.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das glaubwürdige Medienmagazin. Was habe ich gelacht heute früh, als ich das gelesen habe?
Tatsächlich.
Tesla-Chef Elon Musk hat angekündigt, Kollege von Herrn Pähler und mir zu werden. Ungefähr so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Mhm. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen. Er will so eine Art Medienjournalismus machen. Er will einen Journalisten-Check vornehmen.
Wie wahr sind die Berichte über den Autobauer Tesla, ist da die Frage, oder sind sie überhaupt wahr? Chef Elon Musk hat angekündigt, dies künftig selber prüfen zu wollen und dazu will er eine Webseite starten, die den Glaubwürdigkeitsscore von Journalisten auflistet.
Findest du es eine gute Idee, Herr Pähler?
Also wenn man der weltverschwörerischen Ansicht Medienverschwörungstheorien zuneigt, ist es sicherlich eine Maßnahme, um das irgendwie PR-mäßig zu pushen.
Ja, ich war von dieser Haltung auch echt ein bisschen überrascht, dass er sich jetzt eigentlich so ein bisschen auf die einschießt, die ihn eigentlich auch so ein bisschen groß gemacht haben, von dessen Hype er ja auch ein bisschen lebt. Aber damit fährt er im Umgang mit Wahrheit und Lüge im Netz eine ähnliche Strategie, wie wir sie von US-Präsident Donald Trump kennen. Wer nicht auf Linie der eigenen Meinung liegt, wird als Lügner abgestempelt.
Womit Trump und auch Musk ja spielen, das ist aber in der Tat ein Problem. Seit fast 2 Jahren ist die Angst vor Fake News, die sich über soziale Medien rasant verbreiten, ein großes Problem für die Gesellschaft. Am Ende geht es eben auch um die Glaubwürdigkeit dabei von traditionellen Medien. Darüber haben wir ja hier bei uns im Medienmagazin auch schon oft mit euch gesprochen.
Wir haben uns zum Beispiel ja mit großem Aufwand haben verschiedene Medien, Initiativen und Sonderteams, Sonderredaktionen im vergangenen Jahr rund um die Wahlen ins Rennen geschickt, um gegen Fake News und Manipulationen über soziale Netzwerke aufzuklären. In vielen Fällen, oder hört man aber eigentlich jetzt so Mitte 2018 von diesen Engagements nicht mehr so viel, ne?
Anders, das stimmt, aber anders ist auf jeden Fall bei der Nachrichtenagentur dpa, da sich fast alle großen Medien auf den Informationen eben der dpa, die nutzen und sich viele Berichte darauf stützen, ist die Qualität der Fakten besonders wichtig. Und seit einem Jahr gibt es bei der Nachrichtenagentur deswegen in dieser Form einen Chief Verification Officer und der heißt Stefan Voss. Der Journalist lebte mehr als ein Jahrzehnt als Korrespondent im Ausland, zunächst in Kiew und dann in Moskau.
Ja, und mit einem Team von Faktencheck-Experten baut er für die Nachrichtenagentur das Know-how zur Überprüfung von Informationen, Bildern und Videos im Social Web weiter aus. Tja, und ich die Frage, was hat er jetzt eigentlich in den letzten 12 Monaten gelernt? Und welche Tools sollte eigentlich auch jeder Journalist kennen und anwenden können, um nicht auch im Alltag auf Fake News hereinzufallen? Das klären wir mit Stefan Voss, denn er ist jetzt live bei uns. Guten Abend, Stefan.
Hallo, guten Abend aus Berlin.
Guten Abend.
Ja, Herr Pähler, wie können wir denn jetzt eigentlich verifizieren, dass unser Gast wirklich echt ist? Ne? Ich meine, Skepsis ist ja angebracht
in diesen Zeiten. Ich sag mal so, er ist ja uns A nicht gegen, sitzt uns ja gerade gar nicht gegenüber. Deswegen weiß ich auch nicht, ob irgendwie eine Rückwärtsbildersuche funktioniert. Das ist eh schwierig in einem Audiomagazin.
Ey, ihr seid ja Profis.
Ja, total.
hast du eine Ahnung, Stefan Voss, wie wir dich verifizieren können?
Wie ihr mich jetzt verifizieren könnt? Ich könnte jetzt ein Foto hier aus, ich könnte ein Foto twittern, hier aus dem Sender, Studio B2. Und dann könntet ihr prüfen, ob das genau genau der richtige Winkel ist. Das könnten wir machen.
Gut, das machen wir gleich. Das ist doch eine gute Sache. Ja. Das werden wir bis zum Ende der Sendung auflösen. Sprechen aber erstmal vielleicht auch, machen wir so mal, werden wir dich ein bisschen inhaltlich ausfragen, ob das dann auch passt zu der Jobbeschreibung, die du hast, was die Antworten dir liefern. Aber lass uns mal direkt mit dem Thema des Tages, dem Schmunzler des Tages einsteigen. Elon Musk will jetzt auch Faktenprüfer werden. So wie du quasi. Ist das ein Ritterschlag durch ein Genie oder die Verzweiflungstat eines Wahnsinnigen?
Das ist vor allen Dingen, glaube ich, ein Phänomen der USA, dass da jemand, der sich irgendwie schlecht behandelt fühlt als großer Unternehmer, so ein Ding raushaut. Ich kann mir das in Deutschland unheimlich schwer vorstellen, dass hier ein Konzernchef sowas behaupten würde. Es gibt natürlich auch hier Unzufriedenheit mit Medien und Kritik und so weiter, aber so kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich finde es schon ziemlich, sagen wir, extrem, was da passiert ist.
Bleiben wir beim Extrem und lassen auch die Schmunzler mal beiseite, dass dieses Umdeuten des Begriffs der Fakten in Fakes, das ja auf so einer Ebene da betrieben wird, das kennen wir ja, haben wir gerade schon gesagt, auch von Donald Trump. Wie problematisch ist so etwas?
Ja, also zum einen muss ich sagen, es gibt immer diesen griffigen Begriff Fake News seit langem. Ich halte den für extrem problematisch. Mhm. Der ist zum einen, das sind keine News, das sind keine Nachrichten, das sind erstmal Behauptungen von irgendjemandem aus dem Netz oder von irgendwelchen Seiten und eben keine Nachrichten klassisch. Und außerdem natürlich hochpolitisiert der Begriff, von daher auch schwierig. Also ich rede dann eigentlich bei falschen Behauptungen eigentlich immer von Manipulation, Desinformation und auch Irrtümern, die auch sehr häufig mitspielen. Man glaubt es nicht, es sind sehr, sehr viele Irrtümer, die auch zu falschen Behauptungen dann führen letztlich.
Aber was würdest du sagen, Stand heute, Ende Mai 2018, was ist vom Hype um diese Manipulation etc., um nicht wieder Fake News zu sagen, übrig geblieben?
Was ist übrig geblieben? Also natürlich, wir hatten im letzten Jahr aus dem vorletzten Jahr darüber gehend, die US-Wahl, dann Macron-Leaks, dann die Bundestagswahl, natürlich jetzt kommen die Fakes und die sogenannten Fake News und davon ist tatsächlich, da ist nicht viel passiert. Die großen Knaller haben wir nicht erlebt, aber es passiert extrem viel an Manipulationen unter einer bestimmten Ebene. Das Netz und auch sogenannte alternative Webseiten sind voll mit Falschbehauptungen, mit Manipulation und das haben wir zum Beispiel bei dpa sehr genau im Blick. Da ist extrem viel unterwegs. Das wird auch noch eine größere Herausforderung für die Medien, aber auch vor allen Dingen für die Gesellschaft in Deutschland.
Das Interessante war ja, als man dann in diesem Jahr überlegt hat, wie können wir jetzt darauf reagieren, gerade so aus der Politik war ja viel eine große Besorgnis zu hören, allerdings auch aus der Medienecke. Es sind viele Sonderteams zusammengetrommelt worden, die auch ja besonders Fake News aufklären sollten. Ist das so aus deiner Sicht aufgegangen?
Auf jeden Fall auch im Bundestagswahlkampf, weil man sich mit Themen auseinandergesetzt hat. Ich finde das wichtig. Aber es kommt ein Faktor da rein, diese Verifikation, das klingt immer so ein bisschen abgehoben. Also das ist sowas für Spezialisten oder so. Im Grunde geht es dabei um Fähigkeiten im digitalen Journalismus. Das ist eigentlich Urhandwerk, viele Sachen, über die wir gleich noch sprechen werden. Tipps und Tricks und Techniken und Tools. Das muss eigentlich jeder bei uns in der Branche beherrschen. Deswegen ist das eine sind die Experten, die irgendwo in einer Abteilung arbeiten. Aber viel wichtiger, finde ich, ist, dass die gesamten Teams, die Journalisten fit gemacht werden, dass wir digitales Wissen für alle bekommen. Und da ist in der Branche noch ein sehr weiter Weg.
Also war das eigentlich, mittlerweile hört man ja von solchen Einheiten viel weniger. Also war das eher so eine Art Initialzündung, dass man auch vielleicht alle sensibilisiert, da muss noch nachgebessert werden mit diesem Wissen?
Also ich bin mir sicher, dass es in vielen Redaktionen oder in Verlagshäusern und auch Radio- oder Fernsehsendern erstmal die Unruhe gab, auch vor der Bundestagswahl. Oh Gott, was passiert jetzt mit uns? Ganz klar der Auslöser, wir brauchen solche Einheiten. Was jetzt draus wird, muss ich sehen. Dann müssen auch die Einheiten selber entscheiden, wie sie da weitermachen. Das Problem ist nicht aus der Welt der Manipulation. Daher kommen noch ganz andere Dinge auf uns zu.
Vielleicht auch noch ein anderer Aspekt, den wir, glaube ich, in den letzten Monaten auch immer wieder hier und auch der vielerorts diskutiert wurde. Man muss ja tatsächlich auch sehr sensibel sein, wenn es eben um das Thematisieren von Falschbehauptungen, Manipulation etc. geht, weil man verbreitet sie damit ja gleichzeitig auch, ne? Also schafft dann doch quasi Verleumdung und ähnlichen Dingen auch möglicherweise noch eine Plattform.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich kann sagen, wir bei dpa haben sehr viel im Blick. Wir gucken sehr viele Sachen uns an. Wir haben bestimmte Tools, mit denen wir eine ganze Menge auswerten. Und das Allermeiste ignorieren wir, weil wir genau wissen, als größte deutsche Nachrichtenagentur, wenn wir diese Lügen, diese Halbwahrheiten, diese Provokationen aufgreifen würden und auch widerlegen würden, wäre trotzdem ein negativer oder ein gegenteiliger Effekt häufig passiert. Nämlich die Lüge ist rassistisch, sexistisch, fremdenfeindlich, aggressiv, irgendwie laut. Und so ein Widerlegen ist dann oft, weiß nicht, langweilig, nüchtern und so. Und es gibt genug Untersuchungen, die sagen, dass letztlich doch nur die Lüge hängen bleibt. Von daher sind wir da sehr, sehr zurückhaltend. Aber es gibt auch eine ganze Menge Fälle, wo wir dann auch wirklich eingreifen und uns damit auseinandersetzen.
Zum Beispiel?
Naja, wenn zum Beispiel Großereignisse sind. Nehmen wir die Amokfahrt jetzt in Münster vor einigen Wochen. Da ging es natürlich sofort darum, mehrere Täter, mehrere aus dem Auto gesprungen. Das kann vielleicht noch eine Sache des Irrtums sein, der Wahrnehmung. Aber ich weiß nicht, ob ihr mich erinnern könnt, es gab ein Video, was auf einigen Facebook-Seiten kurz nach der Amokfahrt hochgeladen wurde, wo zwei junge Männer mit dunklen Haaren in Münster vorm Rathaus von der Polizei kontrolliert worden sind. Und in diesem Video ist das so zu sehen, Polizei schwer bewaffnet kontrolliert diese Männer. Und sofort geht auch so ein Geraune los auf diesen Seiten. Warum verschweigt Polizei und Medien, dass hier arabisch aussehende Männer kurz nach der Amokfahrt kontrolliert werden und so weiter und so weiter. Auflösung, das waren zwei junge Inder, die tatsächlich kurz nach der Amokfahrt durch Münster gegangen sind für die Polizei. Erstmal potenzielles Täterbild, kann ja sein, die wurden kontrolliert, der eine sprach kein Deutsch, hat es nicht verstanden, reagierte ein bisschen komisch, daraufhin haben sie den genauer kontrolliert, Personalien festgestellt, dann hat man die beiden weiterlaufen. Das sieht man aber auf dem Video nicht. Auf dem Video sieht man nur, wie sie kontrolliert werden und derjenige, der das gefilmt hat, hört dann auf, das bricht ab, also die Auflösung kommt nicht und dann beginnt das Geraune und das haben wir bei dpa sehr intensiv verfolgt und auch aufgeklärt.
Mhm.
Weil das heißt, weil das wiederum eben keine kleine Manipulation, keine Desinformation am Rande ist, sondern da ist natürlich ein Top-Thema mit einer riesen Aufmerksamkeit. Mhm. Und da müssen wir ran.
Wenn ihr dann so eine Aufklärung, jetzt bleiben wir bei diesem konkreten Fall, tatsächlich auch mal über eure diversen Kanäle ausspielt, welchen Widerhall findet das dann oder will das dann oft schon gar keiner mehr hören?
Ich weiß nicht, ist mir dann egal, ob das keiner mehr hören will. Wir machen das einfach. Nee, und ich glaube, das sind schon wichtige Sachen. Es gibt noch einen anderen Bereich, auch wieder Münster, da berichtet die Polizei einige Tage danach, drei Projektile in diesem Tatfahrzeug gefunden. Ja? Drei Projektile, warum? Ich glaube, es ist bis heute nicht geklärt. Aber natürlich passiert sofort in gewissen Webseiten ein Narrativ, ja, der Täter, der hat sich natürlich dreimal in den Kopf geschossen, ha. Ja? Also das muss aufgeklärt werden. Ich vermute, der hat wahrscheinlich erst einmal, zweimal geschossen, sich dann erschossen. Aber das sind Dinge, wenn wir das liegen lassen, wenn wir dem nicht nachgehen, abgesehen davon, dass es sowieso eine journalistische Grundaufgabe ist, natürlich diese Fragen zu klären, dann erklären andere Leute diese Dinge. Und das wird dann ein Narrativ, was bedenklich ist.
Genau, diese Leute, auf das, was sie verbreiten, damit, auf die stößt du ja in deiner Arbeit tagtäglich. Wie gehst du damit um? Überrascht es dich noch? Was ist da teilweise für eine, ich nenne es jetzt einfach mal Parallelgesellschaft, da fehlt mir so ein bisschen die Vokabel, gibt, wenn es einfach darum geht, um Verschwörungstheorien, immer von, dass man einfach grundsätzlich davon ausgeht, dass es nur die Systemmedien gibt. Was erlebst du da und wie fühlt sich das für dich an?
Also ich muss zum einen sagen, ich bin da nicht so im direkten Austausch. Der Patrick Gensing vom Faktenfinder ist da viel näher dran, auch viel mehr in Diskussionen und auch in Konflikten. Das sind wir nicht.
Tagesschau, ne?
Genau, das Projekt von der Tagesschau, richtig. Also überrascht mich das noch? Ja und nein. Also wir haben bei dpa eine Typologie auch der Manipulation gemacht. Was bewegt Leute, so zu arbeiten? Und da sieht man verschiedene Motivationen. Da ist eben eine tatsächlich auch die Gewissheiten, allgemeine Gewissheiten in der Gesellschaft zu erschüttern. Also die Glaubwürdigkeit von staatlichen Institutionen zu erschüttern. Und habe ich lange in Russland gelebt und gearbeitet. Und das sind natürlich Strategien des Kalten Krieges auch. Das sind Geheimdienststrategien. Also ich sage jetzt damit nicht, das sind die Russen alles, aber das sind Strategien, die gehen über eine platte Verschwörungstheorie hinaus. Da stecken teilweise Gedanken und Überzeugungen dahinter, die noch ganz andere Ziele haben. Und das erkennt man schon dahinter. Also das eine ist das, was da behauptet wird. Das andere ist die Strategie, warum mache ich das so? Warum sende ich das so aus? Warum zeige ich ein Video vom Breitscheidplatz, wo die Polizei zu sehen ist und schreibt dann drunter, hier ist zu sehen, wie die Polizei Beweise am Breitscheidplatz vernichtet oder so. Ja? Da ist mir klar, was für eine Strategie dahinter steckt.
Was mit Medien? Das nicht manipulative Medienmagazin. Heute erfahrt ihr bei uns auf Deutschlandfunk Nova alles über den Alltag eines Faktencheckers. Stefan Voss ist bei uns. Er ist der Chief Verification Officer der Deutschen Presseagentur. Stefan, du hast es ja gerade schon erwähnt, bevor du diesen Job vor einem Jahr übernommen hast, da warst du 10 Jahre Korrespondent, hast in Kiew und Moskau gearbeitet, sprichst auch fließend Russisch. Russland spielt ja bei Fakes und Manipulationen immer auch eine ja doch wahrnehmbare Rolle. War das eine gute Vorbereitung für deinen Job?
Das habe ich damals nicht gesehen, als ich da gearbeitet habe. Das ganz sicher nicht. Ja, aber es wäre jetzt wirklich unfair zu sagen, ich mache den Job, weil ich irgendwie Russisch kann. Das so bedeutend ist das alles nicht. Aber wie gesagt, es hilft manchmal doch, gewisse Strukturen zu verstehen, gewisse Herangehensweisen, die dahinter stecken. Aber ich muss auch ganz wichtig dabei sagen, also wenn wir zum Beispiel über Syrien-Berichterstattung reden, dort Manipulation, wo gefaked wird, es wird auf vielen Seiten gefaked. So ist es nicht. Also da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß.
Und trotzdem, wenn du sagst, Russland, es hat dir geholfen, Dinge zu verstehen. Was würdest du sagen, hast du über Manipulationen gelernt?
Was habe ich in Russland über Manipulationen gelernt? Also zum einen ist es dort ganz wichtig, dass es natürlich die Pressefreiheit dort nicht gegeben ist. Dass natürlich ein Staat dort ganz anders arbeiten kann. Dass Pressekonferenzen ganz anders ablaufen. Ich habe immer erlebt, wenn ich als Journalist irgendwo hingegangen bin, dass die Leute mich gefragt haben, sind sie für uns oder gegen uns? Ich bin Journalist, ich bin objektiv. Also erst habe ich gestaunt und dann haben die gestaunt. Das war immer ein bisschen schwierig mitunter. Aber man hat in Russland einfach gesehen, dass auch staatliche Stellen eigentlich im Grunde sehr, sehr, sehr viel behaupten können. Dass es auch manchmal gar nicht einfach ist, das alles zu widerlegen.
Wir haben ja immer dann halt auch so eine sehr amerikanische Sichtweise, so in der Art, wie wir Diskussionen führen, müssen aber natürlich auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass es genauso in den USA auch so manipulative Phänomene gibt, ne?
Also ich kann nur jedem empfehlen, wer sich für das Thema interessiert, mal die Sachen von Bellingcat sich anzugucken. Das ist eine Investigativtruppe mit sehr, sehr guten Leuten. Was die also zum Abschluss von MH17 in der Ostukraine, jetzt gerade heute wieder, sind einige Sachen wieder veröffentlicht worden oder auch in Syrien machen. Und da sieht man eben sehr wohl, klar, diese ganzen Satellitenfotos, die Militärs verbreiten, das sind nicht nur die Russen, die sich da, sagen wir es positiv, irren bei manchen Dingen, ja, aber es ist schon natürlich ein ziemliches Ungleichgewicht in der Manipulation, das ist natürlich auch klar.
Jetzt haben wir ja, schauen wir mal tatsächlich von Russland wieder auch hier nach Deutschland. Vor der Bundestagswahl im letzten Jahr, da haben ja alle das Schlimmste heraufbeschworen. Und jetzt so nach dem Wahljahr haben fast alle, viele das Gefühl, so schlimm war es ja irgendwie mit den ganzen gefälschten Informationen nicht. Und Social Bots, die haben auch nicht wirklich das Wahlergebnis beeinflusst. Teilst du diese Einschätzung?
Es hat keine großen, keine spektakulären Fälle gegeben. Also das hat mehrere Gründe. Wenn wir an Macron denken, Macron-Leaks, dann muss man sagen, Frankreich war eine ganz, ganz unsichere Situation. Le Pen, Macron, die alte Macht dankte ab. Macron mit seiner persönlichen Geschichte, eine deutlich ältere Frau. Erstmal natürlich sein Privatleben, aber so entstanden dann Manipulationen, wo man glaubte, die verfangen sich. Das war in Deutschland einfach vor der Bundestagswahl mit deutlich stabileren politischen Verhältnissen viel, viel schwieriger. Ich persönlich glaube, dass es auch in Deutschland, also dass auch die Strukturen bereitstehen zu manipulieren, ob jetzt mit Bots oder ohne, aber dass sich diese Interessensgruppen, glaube ich, ihr Pulver noch trocken halten.
Du hast ja schon gerade auch ein paar Beispiele genannt, wo du auf Manipulationen oder auch gestoßen bist bei einer bestimmten Nachrichtenlage. Aber wenn es keine, also am Beispiel von Münster, aber wenn es mal keine Nachrichtenlage gibt, das ist ja nicht so, dass du dann nicht auch nichts zu tun hättest, oder? Also das heißt, auch da stößt du im Netz auf verschiedene Dinge, die nicht so ganz so sind, wie sie erscheinen. Hast du da Beispiele?
Ja, es gibt viel. Also Also wir haben im Wahlkampf gab es zum Beispiel die Geschichte, dass dann zum Beispiel behauptet wurde, der Vater eines bekannten deutschen Politikers sei in Zeiten des Zweiten Weltkriegs in einem Konzentrationslager Aufseher gewesen, habe Leute erschossen, sei in den 50er Jahren verurteilt worden. Das haben wir gesehen, haben uns kurz überlegt, ob wir der Sache nachgehen, das damit aufklären, ja, haben uns aber dagegen entschieden. Und das war auch sehr gut, weil das gleiche Narrativ wurde dann zwei Wochen später über einen anderen Politiker erzählt. Also die Sachen, ich könnte dir jetzt Dutzende Sachen sehen, die uns immer wieder auffallen, aber die wir in der Regel eben dann, wie ich gesagt habe, ignorieren aus gutem Grund.
Jetzt hattest du ja vorhin auch schon so eure Typologie uns auch nochmal aufgemacht. Ich habe mir, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, Manipulation, Desinformation und Irrtümer.
Ja.
Ich habe es mir mitgeschrieben, ich gebe es
sehr
zu.
Gut. Ja, ja.
Vielleicht, wenn du nochmal auch das gegeneinander abgrenzt. Also was machen diese einzelnen Typen sozusagen aus und was ist auch möglicherweise das, was uns am häufigsten und auch am schwerwiegendsten irgendwie begegnet?
Es kommt drauf an, wenn wir ganz, ganz entscheidendes Einfallstor für Fälschungen oder Falschdarstellungen sind Top-Lagen. Terroranschläge, die Amokfahrt in Münster, weil dann eine Riesenaufmerksamkeit ist. Da lohnt es sich richtig zu fälschen, zu manipulieren. Da kann ich meine Botschaften unterbringen. Und das ist schwer jetzt zu sagen, das sind mehr Manipulationen. Aber auch dieser Aspekt der Irrtümer ist extrem stark. Ihr erinnert euch an den Amoklauf in München vor 2 Jahren. Chaotische Situation und immer wieder die Regel, die wir auch bei uns, bei Top-Themen immer wieder im Kopf ist, ein Täter, ein Tatort. Das ist ganz wichtig. Es gibt Ausnahmen wie Utøya oder auch Charlie Hebdo, aber fast immer ein Täter, ein Tatort, auch wenn es Augenzeugenberichten noch und nöcher gibt. Und in München als Beispiel hat die Polizei später berichtet, über wie viele Tatorte Münchner die 110 angerufen haben. Also wie viele Tatorte wurden der Polizei gemeldet, wo es angeblich Schüsse mit Toten oder Verletzten gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Zahl kennt, schätzt mal. Also sogenannte Phantom-Tatorte. Wie viel gab es in München, was glaubt ihr?
Bestimmt ein Dutzend.
Ja, über 110, wo Leute, also nicht nur, genau.
Ein Dutzend. Mehr, 45.
Ja, es waren 71 und zwei Geiselnahmen.
Wow.
71, das muss man sich vorstellen, 71 Orte, wo Menschen bei 110 angerufen haben, also nicht irgendwo nur eine WhatsApp geschickt haben oder so, angerufen haben, hier neben mir ist irgendwas, hier wird geschossen. Das bedeutet extrem viel für die Polizei und das heißt auch extrem viel für die Journalisten. Dass wir bei DPA niemals eine Meldung machen würden, wie nach unbestätigten Angaben aus den sozialen Netzwerken soll es in München an mehreren Orten Schießereien gegeben haben. Niemals, niemals, niemals.
Was lernen wir da so ein bisschen auch über die Verbreitung von Informationen, sei es jetzt mal in den Nachrichtenlagen, aber auch vielleicht abseits. Ich fand es zum Beispiel faszinierend, dass es ja auch immer wieder solche Dinge gibt wie, Achtung, blauer Van fährt durch einen Ort in so Elterngruppen, spricht Kinder an. In den meisten Fällen entpuppt sich das dann nicht als richtig, manchmal dann doch. Oder man findet gar raus, dass das Eltern erfunden haben, einfach vorsorglich, weil sie Angst haben, dass da Fremde sind oder so. Was nimmst du damit?
Also zum einen ist es extrem wichtig, dass die Behörden darauf vorbereitet sind. Das sind letztlich die Instanzen, wenn es um Straftaten geht, die reagieren müssen. Die Polizei hat viel gemacht in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, Twitter, mal besser und mal schlechter. Aber es hat sich eine Menge getan, dass sie dort aufklären. Ja und sicher, natürlich, wir als Journalisten müssen aber auch Dinge im Blick haben, weil es natürlich in den sozialen Netzwerken, in den Facebook-Gruppen etc. ist viel Kommunikation, sind viele Themen, die wichtig sind und da haben wir auch einen Blick drauf und müssen auch einen Blick drauf haben, um Sachen verfolgen zu können. Aber wir müssen eben, das sage ich immer wieder als Journalisten, dann sehr genau abwägen, verifizieren und prüfen, was ist da dran. Es kann ja sehr wohl sein, dass gewisse Dinge stimmen, Beschuldigungen, Behauptungen, aber das müssen wir prüfen, das ist unsere Aufgabe.
Wenn du sagst, das haben wir im Blick, man kann natürlich nie komplett verallgemeinern, ja. Aber wenn du doch mal so auf die Allgemeinheit der deutschen Medienschaffenden schaust, ist das wirklich etwas, was auch nochmal in den letzten Monaten, wo die Sensibilität für ja eigentlich journalistisches Urhandwerk nochmal gewachsen ist? Dass das jedenfalls doch ein positiver Abstrahleffekt dieses ganzen Hypes um Manipulation etc. ist?
Ich sag's mal positiv, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, also es gibt schon, ich will jetzt keinen Defetismus verbreiten, aber der Weg ist noch weit. Wenn wir uns überlegen, wie verbreitet wirklich die Techniken des digitalen Journalismus verbreitet sind wirklich in Redaktionen. Ich komme viel rum, ich bin viel in Medienhäusern und merke, Mann oh Mann, da ist noch eine Menge Arbeit. Und das sage ich jetzt nicht aus einer Arroganz oder einer Überheblichkeit, überhaupt nicht, sondern da müssen wir wirklich alle zusammen ran. Das ist unser Handwerk. Wir sagen bei uns immer, wir müssen als DPA, aber im Grunde auch als Branche, in Bezug auf den sogenannten User-Generated Content, also die Inhalte, die in den sozialen Netzwerken hochgeladen ist. Wir müssen alles Relevante im Blick haben, also die Betonung liegt auf relevant natürlich. Wir müssen es verifizieren und wir müssen es einordnen. Das ist eine ganz entscheidende Aufgabe, die wir haben.
Du, da rennst du bei uns offene Türen ein, deswegen schlage ich einfach mal Folgendes vor. Als erstes mal schauen wir dann, wieso bei euch der Alltag aussieht, also was genau alles zu deinem Job hört und wie ihr das Thema Verifikation bei der Deutschen Presseagentur angeht. Und hinterher machen wir noch einen kleinen Workshop mit dir, dann kannst du Herrn Perler und mich mal eben fit machen für den digitalen Alltag. Einverstanden?
Ja, sehr gerne, freue ich mich drauf.
Machen wir mit Stefan Voss. Sein Job ist es, Inhalte zu verifizieren, ob sie auch stimmen. Stefan, könnte man ja eigentlich sagen, es ist doch eigentlich der Job eines jeden Journalisten, oder?
Ja, absolut richtig. Das haben wir alle in unserem Volontariat, in unserer Ausbildung gelernt. Das ist alles Urhandwerk, nur die Kanäle haben sich einfach vervielfältigt. Wir sind jetzt im Jahr 2018 und es gibt nicht mehr nur, also als ich volontiert habe vor 28 Jahren, da gab es Faxgerät und Telefon, Akustikkoppler und weiß ich nicht, Das war's schon. Und heute hat jeder, mit dem Handy ist erstmal ein Sender und die Kanäle sind zu viele und wir Journalisten müssen da Schritt halten.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es nicht dein Job, einfach nur immer so ins Netz zu schauen, das dann zu verifizieren, sondern das Thema geht ja bei der Deutschen Presseagentur auch ein bisschen anders an, oder?
Ja, also das eine ist das Expertenwissen, das sammeln wir in einem Team bei uns im Newsroom in Berlin. Aber ganz entscheidend ist, das digitale Wissen in die Teams zu tragen bei uns, dass alle eben besser werden, dass alle das Rüstzeug da haben und eben ihren Herausforderungen gerecht zu werden.
Wenn du sagst, wir konkret, wie viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten bei euch tatsächlich originär zum Thema Verifikation?
Also ich bin hauptberuflich bin ich der Einzige bei uns, der das macht, der sich darum kümmert. Mhm. Und dann haben wir ein Team aus 10 Leuten uns im Newsroom aus verschiedenen Redaktionen, aus der Fotoredaktion, Panorama, Hintergrundredaktion. Das sind Kollegen, die arbeiten voll in ihren Ressorts, aber wir treffen uns einmal im Monat zum Jour fix und haben zusammen intensive, vorher auch Seminare gehabt, zweitägige. Die sind fit, die können das ganze Handwerk, die haben das alle drauf. Und die werden auch angeschrieben, wenn es mal akute Fragen gibt oder wenn ich nicht da bin. Und so tragen wir das Wissen auch so schon mal Schritt für Schritt auch in die Teams auch weiter.
Wenn du jetzt so einen typischen Tag beschreiben könntest oder so Elemente, die jede Woche wieder auftauchen, was muss unbedingt damit auf die Liste?
Ja, es muss so rein, so auf so kleine Sachen. Ich sitze mitten im Newsroom, wir haben bei uns den Newsdesk, wo alle sitzen, der Nachrichtenchef und viele andere, da sitze ich auch mittendrin. Und da kommt dann jemand und fragt dir zum Beispiel vor der Hochzeit von der königlichen Hochzeit.
War die fake? Die Hochzeit?
Ich glaube, ja, es ist nicht mein Thema, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das war echt, glaube ich.
Also, okay.
Ja, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so genau geprüft. Muss ich noch machen. Da ging es darum, Meghan Markle war bei Instagram. Bis zum 10. Januar, da hat man ihren Account, haben sie dann gelöscht. Wie viele Follower hatte die eigentlich, bevor der gelöscht wurde? Und was hat die zuletzt gepostet? Das ist so eine Sache, da geht es ja nicht um irgendwelche Fakes, sondern geht es wirklich darum, wie kann ich das prüfen? Und das geht sehr wohl, da gibt es bestimmte Tools. Oder jetzt, glaube ich, gestern war das, kam eine Kollegin an und sagte, guck mal hier, es gibt vor dem AfD-Parteitag in Augsburg, gibt es einen Reiseführer für Krawalltouristen, der hochgeladen worden ist. Kannst du mal gucken, von wem das wirklich ist? Ja, und dann schaut man sich das an und guckt sich die Domain an und andere Dinge und kann dann die Kollegen sagen, ja, das kommt aus der richtigen, das ist schon so. Also das sind auch Arbeiten, die ich jeden Tag habe.
Erlebst du denn tatsächlich auch jetzt in dem Jahr deiner Arbeit, dass die Kollegen immer seltener zu dir kommen, weil sie immer häufiger quasi selber diese Verifikation vornehmen? Also trägt quasi sozusagen deine Impulsarbeit darf schon Früchte?
Ja, auf jeden Fall. Aber sie kommen nicht weniger, sie kommen häufiger. Und das ist gut, weil mit jeder Antwort kommen 3 neue Fragen. Und das ist total hervorragend. Weißt du, wenn ich ein Add-on, und das machen wir gleich mal in unserem Workshop, ein cooles Add-on habe, mit dem ich irre Sachen machen kann, dann fallen mir gleich 5 Sachen ein, die ich eigentlich auch noch mit so einem Add-on geklärt haben will. Und das finde ich total gut. So haben wir so einen ständigen Austausch damit. Also wir öffnen uns im Grunde ganz neue Bereiche. Aber das Basiswissen geht in die Teams und das ist super gut.
Ich sage mal meinen Kollegen, also gerade weil ich ja auch im Social-Media-Bereich sonst arbeite, dass wenn dann die Frage kommt, so ja, wie kann man damit umgehen, dann sage ich immer so, ja, dass das Foto, was ihr da findet oder diese Mitteilung, oder dieses Posting, das ist so wertvoll wie ein Anruf vom Leser bei uns in der Redaktion. So, weil da geht es, plappern wir auch nicht einfach nach, sondern klopfen das nochmal ab. So erkläre ich das. Was ist so bei euch das Motto im Umgang mit User-Generated Content?
Wie gesagt, alles Relevante im Blick haben, verifizieren und einordnen. Aber eben im Blick haben relevant, das ist ganz wichtig. Ich nehme mal ein Beispiel. Also klassisch sind die bei den G8 oder G20 Sachen in Deutschland wie Heiligen Damm oder auch in Elmau haben die Fotos eigentlich Agenturjournalisten gemacht. Die bekannten der Strandkorb mit den 8 Politikern nebeneinander oder Obama und Merkel vor Alpenpanorama. Das können nur Agenturjournalisten oder von Zeitungen, weil die akkreditiert waren. Und das Foto aus Hamburg zum Beispiel von G20 ist aus meiner Sicht dieser Riot-Hipster am Schulterblatt, der sich mit seinem, weiß ich nicht, 800 Dollar oder Euro teuren Handy vor diese Kapitalismuskritik fotografiert. Ja, und das Foto hat eben kein akkreditierter Journalist gemacht, sondern irgendwer im Netz. Mhm. Aber es ist trotzdem ein Thema und eine Geschichte gewesen.
Du hast ja gerade das Instagram-Beispiel genannt, ja. Ne? Hier zum Beispiel mal um zu gucken, wie war das eigentlich, um da nochmal so Fakten rauszufinden und so. Manchmal ist es ja so, es gibt ja nicht nur große Newsrooms, es gibt auch kleine Redaktionen. Da habe ich mal manchmal so ein bisschen den Verdacht, Instagram, hier, das weiß doch der Volontär. So, ja, lass denen das doch machen. Dass das so ein bisschen auch gerade so im digitalen Umfeld, in der Medienbranche, vielleicht manchmal so auf den Lasten der jungen, auf die Schultern der jungen Kollegen geschoben wird. Das sehe ich ein bisschen problematisch an. Wie denkst du darüber?
Ja, vor allen Dingen, es funktioniert nicht. Und damit will ich überhaupt nichts Negatives über unsere jungen Leute sagen. Wir haben hervorragende Volontäre, ganz hervorragend. Aber es ist nicht so, dass die jungen Leute, obwohl sie sich mit den sozialen Netzwerken viel sich besser auskennen, damit automatisch diese Netzwerke auch journalistisch nutzen können. Das ist nicht der Fall, sondern die müssen das genauso lernen. Ich habe in unseren Volontärsschulungen, treffe ich mitunter auf genauso große Augen, wie wenn ich ältere Kollegen schule. Und wie gesagt, ich will das nicht werten, das ist einfach so. Aber darin steckt auch eine Chance für Ältere. Das ist ganz entscheidend, Redaktion. Also ich bin selber 48 und kann immer wieder sagen, Leute, da kommen jetzt nicht die Jungen nach, die euch die Twitter-Listen reinbauen oder die automatisch wissen, wie ich eine Facebook-Gruppe monitore und das journalistisch nutzen kann. Das ist nicht der Fall. Also lohnt es sich auch für die Älteren, sich da reinzuhängen und da mitzumachen.
So, ich bin jetzt da total motiviert, du auch, Herr Perler.
Aber sowas von.
Dann lass uns doch mal Folgendes machen. Wir holen uns noch mal schnell was zu schreiben, könnte auch machen. Dann für alle, die was mit Medien machen oder auch die viel Medien konsumieren, für die ist es natürlich auch spannend, sowas so ein bisschen nachzuvollziehen. Die besten Tipps und Tricks zum Verifizieren von Inhalten von Stefan Voss von der dpa. Gleich hier bei uns.
Was mit Medien, das schulende Medienmagazin. Wir haben gerade schon einiges gehört von Stefan Voss über seine Aufgabe als Chefverifizierer bei der Deutschen Presseagentur, wie sein Job dort aussieht und auch welche Beobachtungen er gemacht hat. Aber jetzt ist, glaube ich, nach einiges an Theorie der Punkt gekommen, wo wir sagen, Ärmel hoch und in die Praxis.
Gerade an die Buletten.
Du hast uns noch einige Essentials eigentlich fast und auch Tipps und Tricks mitgebracht, die wir drauf haben sollten und nicht nur wir, sondern im Grunde alle Medien schaffen, wenn es um das Verifizieren von Informationen im Netz geht.
Wollen wir mal anfangen? Was gehört für dich so zu den Essentials, also zu den wichtigsten Tools dazu?
Also zum wichtigsten Tools gehört auf jeden Fall Fotorückwärtssuche. Ganz, ganz wichtig. Firefox und Google Chrome bieten das an. Google Chrome hat serienmäßig drin. Ich muss immer gleich dazu sagen, ich als Privatmensch habe eine Schwierigkeit mit Google und Facebook, aber als Journalist kann ich diese Browser einfach nicht ignorieren und auch diese Netzwerke. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Google Chrome hat, wenn ihr ein Foto öffnet, habt den Tweet mit dem Foto, ihr klickt drauf, das Foto wird groß, rechte Maustaste, dann gibt's die Option, dass ihr die Fotorückwärtssuche machen könnt. Was geschieht dann? Google nimmt dieses Foto und vergleicht es mit Millionen, Milliarden von Fotos und zeigt dir, das Foto ist ja schon vor 3 Jahren hochgeladen. Und ihr seht dann, das ist gar nicht der Vorplatz am Bahnhof in Erfurt, sondern es ist in Köln, 2 Jahre vorher. Aber eben nicht nur Google, man kann dann Add-ons nehmen im Browser und dann nimmt man auch Yandex oder Baidu, die Chinesen oder die Russen oder auch Bing und hat nochmal ganz andere Treffer. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Tool.
Das ist aber sogar ein Tool, würde ich jetzt mal sagen, das braucht man nicht nur als Journalist, der quasi qua Amt auch auf Verifikation getrimmt sein sollte, sondern im Grunde jeder Netz-User sollte das kennen. Und es hilft ihm auf jeden Fall, sozusagen Dinge einordnen zu können.
Absolut, weil du kannst da wirklich innerhalb von ein paar Sekunden schon mal prüfen und sehr viele Fakes kannst du damit schon mal aufdecken, die so laufen. Natürlich nicht bei weitem nicht alle. Also das ist eine wichtige Geschichte.
Okay, das probieren wir schon mal aus. Was ist das nächste Tool?
Ja, das nächste Tool ist, gehen wir mal zu Facebook. Da gibt es ein ganz tolles Tool, hat einen komischen Namen. Das heißt, ist ein Wort, peoplefindtor.dk, also Tor wie der Gott, peoplefindtor.dk. Und mit diesem Tool kann man etwas machen, was bei Facebook fast unmöglich ist, nämlich gezielt suchen in öffentlichen Profilen. Wer jemals versucht hat, in Facebook was zu finden, indem er eingibt, irgendwie zeige mir Posts von Leuten, die in Kopenhagen leben und keine Ahnung, was weiß ich, den kleinen Prinzen toll finden, wird scheitern. Und peoplefindtor kann man ganz, ganz viele Variablen zusammenschnüren. So haben wir zum Beispiel während der Berlin-Pleite, kam ein Kollege zu mir und sagte, du hast doch dieses komische Tool, kannst du mir nicht mal einen deutschen Piloten finden, der früher mal bei Ryanair gearbeitet hat und der uns ein Interview gibt zu den Arbeitsbedingungen? Ja, da gibst du da einen, Job Pilot, Arbeitgeber früher Ryanair, lebt in Deutschland, haben wir gefunden den Mann, Telefonnummer gefunden, haben wir ein Interview gemacht, wunderbar. Also das ist ein irres Ding.
Heißt, ist also nicht nur ein Tool, auch um zu verifizieren, sondern auch, jetzt letztendlich ist es ein Recherchetool, um auch an Quellen zu kommen.
Völlig richtig, deswegen sage ich immer, Verifikation greift zu kurz, wir reden von digitalem Journalismus, das ist viel wichtiger. Ja? Dann gibt es einen Bereich, ganz, ganz groß sind diese Add-ons, ich weiß nicht, inwieweit die bekannt sind. Das sind
also so kleine Tools, die ich so im Browser dazu installieren kann. Ne?
Genau, im Firefox oder auch im Chrome, rechts oben Extensions oder Erweiterungen genannt. Da gibt es zum Beispiel eins, das heißt InVideo for YouTube, das ist absolut super. Wenn man das installiert und ein YouTube-Video öffnet, wo eine Rede ist, wo jemand länger spricht, nehmen wir mal Merkels Regierungserklärung. Wenn ich InVideo for YouTube installiert habe, erscheint unten rechts sofort eine grüne Option, wenn ich da draufklicke, habe ich sofort das gesamte Transkript ihrer Rede rechts stehen.
Ach.
Musst du mal ausprobieren. Es ist total, also das Audio muss gut sein. Ja? Also das geht nicht. Höckes Rede im Watzkes Bierkeller in Dresden, Mahnmal der Schande, funktioniert nicht, weil die Akustik schlecht ist. Aber ganz
nicht nur die.
Ja, in der Tat. solche Sachen, probier das mal aus und du hast sofort das Gesamttranskript, kannst du auch drin suchen. Und wenn du da Merkels Regierungserklärung nimmst und tippst China ein, dann geht der sofort an die Stelle, wo sie von China, von China spricht.
Manchmal kommt man ja auf Webseiten und denkt man so, oh, da bin ich mir gar nicht so sicher, was jetzt dahinter steckt. Wie näherst du dich dem denn zum Beispiel?
Ja, auch in dem, da gibt es auch Add-ons, wo es Domain-Abfragen gibt. Und IP-Abfragen. Da kannst du dann eben draufklicken, automatisiert, und dann sagt dir das Tool, ja, diese Website ist zum Beispiel vor 3 Wochen erst eingerichtet worden. Wo ich dann denke, ja, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Wer hat die eingerichtet? Wo ist die eingerichtet worden? Und solche Dinge. Das, finde ich, gehört einfach zur Grundausstattung für Journalisten. Und gerade wir als Nachrichtenjournalisten haben auch nicht viel Zeit. Wir das muss schnell gehen. Und all diese Dinge kannst du mit 2, 3 Klicks, wenn du die installiert hast, prüfen.
Es gibt ja auch so ein Programm, das TweetDeck, was ja viele Journalisten sich mal eingerichtet haben vor Jahren, als es mal so einen Twitter-Workshop gab oder so, aber da rauschten einfach nur so Timelines durch, und für mich ist das manchmal ein sehr unterschätztes Tool, weil da man sehr interessante Filter noch einstellen kann oder so. Spielt das auch in deiner Arbeit eine größere Rolle?
Absolut, ich halte das TweetDeck für das wichtigste Radar-Tool unserer Branche, mit Abstand. Mhm. Also weiterhin, wir haben das seit vielen Jahren bei uns im Einsatz. Jetzt kommt kleine Eigenwerbung, ich habe so einen YouTube-Kanal und habe gerade justament, glaube ich, gestern oder vorgestern den ersten Ding auch TweetDeck für Anfänger mal reingestellt als Erklärvideo. Das Ding, der Kanal heißt News Nerd, kann man sich mal angucken. Ja, also das TweetDeck ist, man kann dort sehr gut auch, was ganz wichtig ist beim TweetDeck, im Listen, Twitter-Listen sich anschauen. Aber man kann auch ganz gezielt nach Fotos und Videos rund um einen bestimmten Ort des Shootings in den USA oder ähnlich, sich rausfiltern lassen.
Funktioniert das denn? Also man kann ja dann auch wirklich eine Ortsmarke eingeben oder auch einen GPS-Punkt.
Genau.
Ist das sehr zuverlässig aus deiner Erfahrung?
Ja und nein. Also das geht technisch so. Geocode, Doppelpunkt, Leerzeichen weg, dann die Länge und Breite, Komma, und dann 3 Kilometer. Mhm. Dann bekommt man alles, was dorthin verortet wird. Es ist in dem Sinn, es ist absolut manipulierbar. Geodaten kannst du leicht manipulieren. Das muss man wissen, aber man bekommt trotzdem Content aus der Ecke. Da muss man natürlich dann prüfen. Ja, aber es ist schon erstaunlich, was man da zusammenbekommt. Nur wie gesagt, alles muss geprüft werden.
Wenn ich jetzt auch so an normale Online-User, Social-Media-User denke, die sich jetzt auch ein bisschen hier was abgehört haben und das mal ausprobieren und dann finden die Dinge, wo sie meinen, die sind gefaked oder wie auch immer. Ja. Was ist eigentlich dann, wenn man diesen Befund hat und stellt fest, hey, in der und der Gruppe oder wo auch immer, da verbreiten sich gerade solche Nachrichten. Was rätst du eigentlich, wie geht man dann damit eigentlich um?
Du meinst, wie finde ich raus, ob es gefaked ist? Oder wie,
nee, wenn ich weiß, es ist gefaked, dann weiß ich natürlich für mich, okay, die Information ist vielleicht an sich nichts wert. Aber wenn ich gerade auch beobachte, dass eben ganz viele meiner Mitglieder meiner Community irgendwie das anders sehen und das für bare Münze nehmen. Also empfiehlst du dann tatsächlich auch Otto-Normalverbrauchern, ihre Verifizierungsergebnisse zu teilen, oder sollte man das dann den Profis überlassen?
Nee, also das finde ich, das ist jedem selber erstmal überlassen. Natürlich ist es richtig, dann zu sagen, hey Leute, stopp mal, das stimmt nicht, das ist falsch. Ja, aber viele Leute möchten sich eben nicht exponieren, auch in den sozialen Netzwerken, was ich gut verstehen kann. Nur trotzdem, klar, wenn ich das weiß und das sehe, klar, sicher, dann zu sagen, das ist falsch, ich habe das geprüft, das Foto ist alt. Dann kann man sehen, ob es die anderen wirklich interessiert oder ob die Leute sagen, ja, aber entscheidend ist doch die Botschaft. Ja?
Lass uns nochmal jetzt zum Schluss ganz tief in die Trickkiste greifen, was man vielleicht nicht so schnell googeln kann oder so, aber was für einen Journalisten doch ganz hilfreich ist. Hast du da auch was?
Was ganz, ganz tief rein, was ganz tief reingeht, boah, was ich. Also ich muss auf ein Ding noch hinweisen, das ist, wie ich in 10, 15 Sekunden jede beliebige Tweet oder jede beliebige Post oder eine Website fälschen kann.
Das ist gut zu wissen.
Das geht auch im Chrome, wenn ihr auf einer Seite seid, sagen wir, ihr geht auf den, keine Ahnung, auf einen Twitter-Account, dann klickt den Tweet an, rechte Maustaste, dann kommt im Google Chrome die Option untersuchen, dann öffnet sich rechts der Developer-Mode, HTML, dann müsst ihr diesen Tweet einfach nur rausfinden und dann tippt ihr eure Worte da rein, macht das Ding wieder zu und schon hat die Seite, die verifizierte Seite zum Beispiel von wem auch immer, einem Politiker, den Satz da stehen, den ihr haben wollt.
Machst du einen Screenshot?
Machst du einen Screenshot. Deswegen sage ich meinen Kollegen, die Quintessenz immer, traue niemals einem Screenshot aus unbekannter Quelle. Genau deswegen.
Gut, dass du uns da aufgeklärt hast. Ich kann auf jeden Fall nochmal empfehlen, wenn ihr Stefan Voss auf Twitter folgt, einfach @StefanVoss mit F und Doppel-S. Dann findet ihr wahrscheinlich dann auch nochmal hier und da gute Tipps. Bei YouTube schaut nach News Nerd. Und da sagen wir an dieser Stelle, Stefan, herzlichen Dank, dass
du uns
Auskunft gegeben hast heute Abend.
Vielen Dank.
Und einen kleinen Workshop. Ich fühle mich jetzt schon aufgeschlaut. Du auch, Herr Pähler?
Schon. Doch, doch. Ich finde auch das gut mit dem Fälschen von eingebundenen Tweets.
Ja, das habe ich mir doch gedacht an dieser Stelle. Stefan, herzlichen Dank. Wir haben auch mittlerweile verifizieren können, dass du tatsächlich hier der echte Kollege bist von der dpa. Danke für die Fotos da. Die haben uns da angeschaut aus dem Studio. Schönen Abend dir noch.
Danke euch auch. Vielen Dank. Macht's gut. Bis
ciao,
bald.
Ciao.
Tschüss. Das war eine Stunde Was mit Medien für heute. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dann wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.